Hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge des Waldschutz-Podcasts. Mein Name ist Angela Simonsmeier und ich sitze hier wieder mit Markus Blaschke. Wir wollen uns heute mit den Schäden an Buche infolge der Trockenheit in 2018 und 2020 beschäftigen und mal so ein bisschen aufzeigen, was womit zusammenhängt, also wie das Ganze an Dynamik gewonnen hat und welche Akteure da so alles beteiligt sind. Markus, magst du anfangen mit dem Initiationsereignis sozusagen?
Ja, auch von mir ein herzliches Hallo und schauen wir uns doch mal an, was ist bei der Buche im Augenblick los? Vorweg müssen wir natürlich berücksichtigen da, dass es jetzt wirklich 3 Jahre extremer Trockenheit und auch starker Hitze gegeben hat. Und eine der Sachen, die bei der Buche ganz wichtig sind, das ist die Empfindlichkeit. Und zwar vor allem von der Rinde gegenüber Sonneneinstrahlung und auch grundsätzlich Trockenheit bei der Buche.
Also es ist ja so, wenn die Buche schon relativ früh im Jahr beim Laubaustrieb in Trockenstress kommt, dann haben wir das Problem, dass das Laub quasi nicht voll ausgebildet wird, also dass der Laubaustrieb nicht mehr vollständig ist. Dadurch ist der Bestand nicht mehr ganz so schattig wie normal. Ja, also so ein Buchenbestand ist ja an sich, wenn er mit einer normalen Stammzahl ausgestattet ist, relativ schattig und relativ dunkel. Das ist auch notwendig, um die Stämme, die eben, wie Markus sagt, so empfindlich für Sonnenbrand sind, zu schützen vor der Sonneneinstrahlung. Wenn wir jetzt durch Trockenheit einen frühzeitigen Laubwurf haben oder einen unvollständigen Laubaustrieb, dann haben wir das Problem, dass diese Stämme der starken Sonneneinstrahlung mehr oder weniger ungeschützt ausgesetzt sind. Und dann kommt es eben zu Sonnenbrand. Und Sonnenbrand heißt bei der Buche, dass das Gewebe unter der Rinde austrocknet. Die Rinde platzt ab, das Kambium stirbt ab. Und damit ist also den, sag ich mal, Rindenpilzen und überhaupt pilzlichen Erregern Tür und Tor geöffnet.
Aber es sind nicht nur Pilze, die da beteiligt sind. Es kommen dann auch einige Insekten dazu. Also ich denke da zum Beispiel an so manchen Trachtkäfer oder auch kleinen Buchenborkenkäfer, die diese Vitalitätsschwäche der Buche voll ausnutzen und dann eben auch beteiligt sind an dem ganzen Komplex. Und auch eine Sache, die eben ganz stark auffällt dadurch, ist, dass sehr, sehr häufig als erstes die Buchen betroffen werden, die zum Beispiel entlang von Waldrändern stehen oder in Beständen, die halt stark aufgelichtet sind.
Ja, also eine Sache, die, ich muss mal schnell nachschauen, ich glaube, aus Mecklenburg-Vorpommern gemeldet wurde, ist, dass von diesem Dürreschäden, von diesen Trockenheitsschäden und assoziierten Erregern und diesen Schadereignissen, dass da vor allem Altbuchen betroffen sind, also ab 80 Jahren. Ab 80 Jahren steigt anscheinend der Schädigungsgrad massiv an. Das ist das, was man auch oder was wir auch in 2020 im Wald weitgreifend beobachtet haben, dass es vor allem die herrschende Baumschicht ist, die da betroffen ist. Und wir haben dann ein weiteres Problem, dass nämlich diese Bäume in 2020 eine sehr starke Fruktifikation gezeigt haben. Und das ist natürlich wahnsinnig energieaufwendig. Das ist ein Phänomen, was wir auch beim Eschentriebsterben übrigens beobachtet haben, dass je stärker die Bäume geschädigt sind, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die nochmal alles, was sie an Energie haben, in eine Fruktifikation stecken, also reproduzieren, um den Bestand oder die Art zu erhalten.
Ja, zumindest haben die Buchen im letzten Jahr stark geblüht. Allerdings haben sie es oftmals dann aufgrund der Trockenheit auch gar nicht geschafft, richtig hohe Mengen an reifen Samen dann zu produzieren. Also das war natürlich dann eine Folge.
Ja, aber es ist ein Phänomen, das auch 2018 beobachtet worden ist. Also 2018 war ja auch so ein Trockenjahr. Und auch 2018 haben viele Buchen schon sehr, sehr stark fruktifiziert.
Und ein anderes Phänomen, was durch die Trockenheit natürlich auch noch hinzukommt, ist nicht nur, dass in der Frühjahrstrockenheit der Austrieb nicht vollständig ist, sondern wenn die Trockenheit sich mehr auf den Sommer hin erstreckt, dann gibt es natürlich auch den vorzeitigen Blattfall. Das heißt also, nach trockenen, heißen Sommern kann es dann sein, dass schon vielleicht Ende August, Anfang September die Buchen viele Blätter abwerfen, um eben dem entgegenzutreten, beziehungsweise das als Reaktion zu zeigen in den Kronen.
Und dann sind wir gleich wieder beim Sonnenbrand, ne? Also ein Blattfall in der Saison, also in diesen Monaten mit wahnsinnig hoher Sonnenstrahlung, führt natürlich dann ganz schnell dazu, dass die Stämme von jetzt auf gleich exponiert sind und dass die Buchen dann einen Sonnenbrand kriegen und dann mit dem zu kämpfen haben, was danach kommt. Das heißt, Insektenbefall, Pilzbefall, und das führt dann auch sehr schnell dazu, dass die Stämme in ihrer Statik beeinträchtigt sind und oft dann gefällt werden müssen aus Gründen der Arbeitssicherheit.
Genau, kommen wir nochmal kurz darauf zurück. Warum klappt das da so mit der Sonne und dem Sonnenbrand, oder warum passiert das so? Wenn man sich die Rinde der Buche im Vergleich zu vielen anderen Baumarten anschaut, dann stellt man ja fest, dass die Rinde eine sehr dünne Rinde ist, die auch kaum zur Verborkung neigt. Es gibt ab und zu mal auch Buchen, die stärker verborgt sind, aber das ist eher selten der Fall. Meistens haben sie ihre glatte, graue, dünne Rinde. Und die ist eben schon allein aus diesen physikalischen Gründen wesentlich anfälliger als Rinden beispielsweise von einer Eiche oder einer älteren Esche, die dann schon stärker verborgt sind und damit einen größeren Schutz gegen die Sonneneinstrahlung bieten.
Ja, so an Insekten, die sich dann ganz schnell auf solche sonnenbrandgeschädigten Bereiche stürzen, sind der kleine Buchenbockenkäfer und der Buchenprachtkäfer mit vorne dabei, ne?
Ja, und Prachtkäfer, die kann man übrigens anhand ihrer Ausbohrlöcher relativ sicher diagnostizieren. Die haben nämlich Ausbohrlöcher, die wie ein D ausschauen, ein großes D wie Dora. Und die Ausbohrlöcher sind auch relativ groß. Also man kann sie gut mit bloßem Auge erkennen. Die erreichen so fast die Größe von einem halben Zentimeter Ausdehnung. Und man findet die dann im Stammbereich, aber auch durchaus in den Ästen und an den Trieben kann man ab und zu Befall da beobachten. Dagegen die Ausbohrlöcher oder Einbohrlöcher des kleinen Buchenborkenkäfers, die sind wesentlich kleiner. Da geht es also nur um Löcher im Millimeterbereich. Und da ist aber oftmals so, dass die Buche, wenn sie noch vital ist, es durchaus schafft, wenn der Borkenkäfer angreift, den zu erwehren, indem sie ganz stark versucht, mit Schleimfluss zu reagieren. Das ist sowas Ähnliches wie das Harzen bei den Nadelbäumen. Diese Flüssigkeit ist zunächst eigentlich ziemlich klar, aber wird dann, weil das eine sehr zuckerreiche Lösung ist, dann auch bald von Pilzen besiedelt, die sich davon ernähren, und dann werden diese Schleimflussflecken dann schwärzlich. Man muss aber vorsichtig sein, Schleimfluss ist nicht nur eine Reaktion auf den kleinen Buchenborkenkäfer, sondern kann auch auf andere mechanische Verletzungen, Pilzbefall oder so als Reaktion erfolgen. Beim kleinen Buchenborkenkäfer ist es so, dass das Ganze dann so schrotschussartig aussieht. Also man sieht am ganzen Stamm eigentlich diese Versuche des Käfers, sich einzubohren, beziehungsweise die Reaktion dann des Baumes, das abzuwehren.
Ja, also ein Kandidat, den ich ja ganz interessant finde, ist der Buchenprachtkäfer. Der ist ja oft auch Vehikel für unser scharlachrotes Pustelpilzchen, ne? Also für Nectria coccinea.
Ob der den wirklich aktiv mitnimmt, das weiß ich gar nicht. Aber sicherlich, die Einbohrlöcher sind ähnlich wie die von anderen Insekten, die durch die Rinde sich einbohren, eine Möglichkeit für den Pilz einzutreten. Und da diese Sporen ja sehr weit verbreitet sind und praktisch überall vorhanden sind, haben die sich natürlich dann leicht über diese kleinen Rindenverletzungen ins Kambium zu kommen und da die optimale Nährstoff- und Feuchtigkeitsversorgung zu finden.
Also es gibt ja so eine ganze Liste, die ich jetzt mal aus der FZ zusammengeschrieben habe, an Pilzen, die da jetzt genannt worden sind, die bei dieser Buchenvitalitätsschwäche genannt werden als Beteiligte und auch wenn das jetzt kurz langweilig ist, aber ich ratter die jetzt einmal runter und du unterbrichst mich bitte, wenn da irgendwas zu bemerken ist oder irgendwie komisch ist. Also Nectria coccinea ist ganz oben mit dabei, dann haben wir Eutypella quaternaria, Schizophyllum commune, das ist der Spaltblättling, das ist also so ein kleiner weißer Pilz, den sehe ich oft so an heruntergefallenen Buchenästen, so als Saprophyten.
Aber hat eine ganz besondere Vorliebe für besonnte Standorte. Also man findet diese Art wirklich fast ausschließlich an Holz, das stark besonnt ist. Und deswegen, also da kann der sich durchsetzen gegenüber anderen Arten. Sonst im schattigen Bestand ist der eigentlich ganz extrem selten.
Der Zunderschwamm ist natürlich auch immer mit dabei, wenn der eine Möglichkeit hat. Geht dann natürlich auch gerne an lebende Buchen, wenn er eine Eintrittspforte findet.
Genau.
Dann habe ich auf der Liste Hypoxylon fragiforme, die rötliche Kohlenbeere. Auch kenne ich jetzt auch eher als Saprophyten, ehrlich gesagt.
Ja, ich würde die alle, die bisher genannt worden sind, eigentlich erstmal als Saprophyten bezeichnen. Allerdings haben die einen mehr, die anderen weniger die Möglichkeit eben, auch bei geschwächten Bäumen sich dann stärker auszubreiten. Das würde ich insbesondere für Nectria coccinea sehen. Also das ist wirklich einer, der schon an relativ noch lebenden und nur schwach geschwächten Stämmen durchaus auch seinen Schaden verursachen kann, indem er im Kambium Nekrosen ausbildet.
Der Zunderschwamm aber durchaus auch, oder?
Aber der Zunderschwamm lebt im Prinzip nur von abgestorbenem Holz. Also der braucht schon größere Nekrosen, die unmittelbar wirklich dann ins Totholz reinführen. Also im noch lebendigen Holz, das es eben bei den jüngeren Buchen in großer Menge gibt, aber das in den älteren Buchen ja nur im Splintbereich, also nur in dem äußeren Bereich zu finden ist, da findet er genug Totholz, in dem der sich entwickeln kann, auch an sich noch lebenden Bäumen.
Also das heißt, der Zunderschwamm braucht im Prinzip eine Eintrittspforte, die ihm ermöglicht, an diesen toten Kernbereich des Holzes ranzukommen und dann hat er im Prinzip freie Bahn, ja?
Genau, so würde ich das auch sehen.
Ja, der nächste auf meiner Liste ist der Hallimasch, der ist natürlich berühmt berüchtigt, der sich gerne auf die geschwächten Bestandesmitglieder stürzt als allererstes, wenn er denn im Bestand prinzipiell vorhanden ist und das ist er in aller Regel.
Ja, und so 3 Jahre Trockenheit, das ist halt eine extreme Schwächung für die Bäume und da hat halt so ein Pilz, der eine kleine parasitische Ader hat, will ich mal bezeichnen, wie der Hallimasch halt dann wirklich es leicht. Der ist weit verbreitet, der ist da in den Beständen und wenn dann so eine Schwächung kommt, dann tut er sich leicht, in den Bäumen sich zu vermehren und sich auszubreiten.
Ja, als nächstes habe ich Nectria ditissima auf der Liste. Das ist der Erreger des Buchenkrebses, also ein Verwandter von unserem scharlachroten Pustelpilzchen. Dann habe ich noch den Zungenbrecher Biscognauxia numularia, der Rindenkugelpilz.
Ja, ein Pilz, der sich in den letzten Jahren stärker ausgebreitet hat und der sehr stark davon profitiert hat, dass wir eben diese Trockenjahre hatten. Den Pilz, den konnte man bei Kartierungen in Naturwaldreservaten zum Beispiel schon seit Jahren finden, starkes Totholz. Da hatte er in der ersten Phase, also wenn das Holz noch relativ frisch ist, seinen idealen Standort und da tauchte der immer mal wieder auf. Allerdings jetzt durch die Trockenheit ist er dann auch vermehrt an stark geschwächten Bäumen aufgetreten, sowohl im unteren Stammbereich als auch durchaus im Kronenbereich. Ich würde ihn aber auch als einen Sekundärpilz betrachten, der nach einer intensiven Vorschädigung das Holz besiedelt und da einer der ersten Besiedler eben an den Zweigen ist. Was das Problem ist, ist, dass natürlich die Stabilität sowohl der Äste, die brechen dann relativ leicht, als auch der Stämme betroffen ist und dann können halt auch größere Buchen, die vielleicht frisch abgestorben sind oder von denen Teile abgestorben sind, dann brechen.
Also man muss ja dazu sagen, dass diese Pilze alle zum großen Teil oder zumindest zu einem Teil Saprophyten sind. Und der Job der Saprophyten in der Ökologie ist ja Holzabbau. Das heißt, wir sprechen hier von Fäule. Also sie sind dafür zuständig, das Material abzubauen und dem Nährstoffkreislauf wieder zuzuführen. Das heißt natürlich, wenn ich einen stehenden Baum habe und jetzt durch sowas wie Sonnenbrand eine großflächige Eintrittspforte für Pilzbefall habe, dann tun diese Pilze erstmal ihren Job. Die fangen nämlich an, Holz abzubauen. Und das verursacht eben diese starke Bruchgefahr und ist letztlich aber ein natürlicher Prozess, der genauso vorgesehen ist.
Okay, genau, und ich würde alle diese Arten auch bei uns als durchaus verbreitete Arten finden, auch in einem ganz gesunden Ökosystem. Also im Buchenwald gehören die eigentlich alle dazu und übernehmen eben diese wichtige Rolle der Holzzersetzung von abgestorbenem Material und führen damit das Holz wieder zurück in den Kreislauf und ermöglichen neues Leben damit auch.
Das heißt, wir haben hier, sag ich mal, nicht die Situation, wie jetzt beispielsweise beim Eschentriebsterben, wo wir ein neuartiges Pathogen, das tatsächlich ein echtes Pathogen ist, also wo wir so ein neuartiges Pathogen haben, das die Bäume dahin rafft, sondern wir haben hier eine massive Schwächung der Bäume durch die beiden Trockenjahre 2018 und 2020. Und alles, was an Pilzbefall dann auftritt und auch an Insektenbefall auftritt, ist letztlich sekundär und profitiert von dieser starken Schwächung. Also wir haben erstens die Schwächung durch Trockenheit. Wir haben dann in der Folge den starken Laubwurf, die starke Besonnung der Stämme und den nachfolgenden Sonnenbrand. Wir haben auch übrigens in 2020 ein Spätfrostereignis gehabt. Also ich bin, soweit ich mich erinnere, ich weiß nicht, ob das im Sommer war, bin ich durch den Bayerischen Wald gefahren und habe dann gesehen, dass ich glaube ab 800 oder 1000 Meter Meereshöhe traten dann verstärkt plötzlich Buchen auf, die verbräunte Blätter hatten an den Zweigspitzen. Das war also ein Spätfrostschaden, der aus dem Mai 2020 war. Und es war sehr auffällig, dass das also eine relativ scharf abgegrenzte Höhenstufe war, in der das aufgetreten ist. Und sowas ist natürlich auch dann immer schlecht, weil diese Buchen dann mit einem Regenerationstrieb Laub wieder produzieren müssen. Das frisst wieder Energie. Plus die starke Fruktifikation in vielen Fällen. Und wir haben also dann im Endeffekt einen Baum, der schon nach der Dürreperiode 2018 ein Problem hatte, in 2020 durch mehrere Faktoren noch stärker geschwächt ist und dann in dieser Schwächungssituation von Insekten und Pilzen, die sonst eigentlich nicht so problematisch sind, dann stark attackiert wird.
Eins kommt auch noch dazu, ein kleiner Käfer, der in den Buchenwäldern sehr häufig auftritt und auch oftmals neben den schon angesprochenen Spätfrösten beispielsweise für eine frühzeitige Auflichtung führt, das ist der Buchenspringrüssler. Ein winzig kleiner, aber sehr sprunggewaltiger, dunkler Käfer und mit einem ausgesprochen, wie sein Name schon verrät, schwarzen Rüssel. Und dieser Käfer bzw. die Larven sorgen dann dafür, dass die Blätter eben auch mal stärker angegriffen werden. Der führt nicht zu riesigen Schäden, aber er ist auch noch eine der Komponenten, die eben zu diesen Auflichtungen des Kronendachs führen können. Und der Spätfrost, das kann ich auch aus anderen Jahren durchaus bestätigen, also der spielt bei der Buche auf jeden Fall für die frühzeitige Auflichtung eine große Rolle. Also das ist auch in anderen Jahren immer mal wieder zu beobachten, dass da große Bereiche betroffen worden sind durch Fröste im späten Mai oder sogar im Juni.
Also jetzt noch mal kurz zum Verständnis, nachdem ja dieser Begriff Buchenvitalitätsschwäche geprägt worden ist, zur Abgrenzung gegen den Begriff Buchenkomplexkrankheit. Kannst du uns mal ganz kurz umreißen, was jetzt die Buchenkomplexkrankheit ist und was sie von dieser, jetzt in Anführungszeichen, Buchenvitalitätsschwäche, die wir momentan so stark beobachten, was da anders ist?
Die Buchenkomplexkrankheit ist eine Erkrankung, die sich vor allem auf den unteren Stammbereich bezieht. Also die kann man dort und vielleicht sogar schon im Wurzelbereich beobachten. Es gibt da zwei Stränge. Der eine Strang, der beginnt normalerweise mit einem Befall der Buchen durch die Buchenwollschildlaus. Danach kommt auch dann das scharlachrote Pustelpilzchen, Nectria coccinea, das nutzt die kleinen Löcher, die die Wollschildläuse in den Stamm reingebohrt haben, um sich ebenfalls dort einzudringen und dann im Kambium zu vermehren, macht etwas größere Nekrosen und die können dann wieder von Pilzen anderer Art, zum Beispiel Weißfäuleerreger wie der Zunderschwamm, aber auch viele andere, angebrannter Rauchbohrling und andere Weißfäuleerreger, Trameten, genutzt werden, um da in den Stamm einzudringen.
Das ist ja was, was jetzt nicht so in dem Ausmaß gemeldet wurde. Wird das jetzt in diesem sehr dynamischen Schadgeschehen übersehen oder ist das ein Komplex, der durch die Trockenheit eher nicht so zum Tragen kommt? Was meinst du?
Ja, ich würde sagen, aus meinen Beobachtungen ist das wirklich eine Sache, die auch gerne mal eher in feuchteren Beständen oder Buchenbereichen auftritt. Also das eine muss nichts mit dem anderen zu tun haben. Ich kenne das vor allem aus kleineren Buchengruppen, die in der Fichte stehen beispielsweise, also die jetzt hier nicht durch Sonnenbrand besonders irgendwie betroffen sind oder starke Austrocknung oder so. Also ich denke, deswegen sind das zwei ganz unterschiedliche Bereiche, die sich in kleinen Teilen auch mal überlagern können, aber eigentlich relativ getrennt zu sehen sind.
Das ist noch eine Frage, die ich mir aufgeschrieben habe. Und zwar hat Mecklenburg-Vorpommern gemeldet, dass stärkere Schäden in stärker aufgelichteten Beständen aufgetreten sind. Jetzt wäre meine Frage, liegt das am Bestandesinnenklima? Also sind dunklere Bestände mit einer höheren Stammzahl und einer intakten Kronenschicht, sind die weniger gefährdet, weil das Bestandesinnenklima von Haus aus, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, etwas feuchter ist? Oder ist es direkt einfach die Sonnenbrandgefahr, die dazu führt, dass die Schäden stärker auftreten in diesen aufgelichteten Beständen?
Ich denke, da kommt eins zum anderen. Also allein schon von der Wasserversorgung des Baumes, die Buche, die plötzlich freigestellt wird, die neigt dazu, auch die unteren Kronenteile stärker mit Wasser zu versorgen und die oberen Bereiche werden dann nicht mehr so optimal versorgt. Man kennt das Ganze ja auch von der Eiche, die das viel besser verträgt, weil sie gut Wasserreiser bilden kann, weil sie weniger anfällig ist. Und bei der Buche führt das eben oft dann dazu, dass größere Schadflächen entstehen, Weißfäulepilze eindringen und die Bäume dann relativ bald zusammenbrechen. Also da kommt eins zum anderen dazu.
Also es ist ein sehr, sehr dynamischer Prozess, der sich auch immer weiter aufschaukelt. Also je mehr Buchen betroffen sind, desto größer die Strahlung in den Beständen. Und das setzt sich immer weiter fort. Ich kann mich erinnern, ich bin letztes Jahr also einmal quer durch Bayern nach Norden Richtung Thüringen gefahren und war dann also ganz erschrocken, als ich in Nordbayern dann so im Bereich Franken Buchenbestände gesehen habe, die wirklich, wirklich schlecht aussahen. Und selbst in den Mittelgebirgen, muss ich sagen, also Taunus, wo ich herkomme und auch im Bayerischen Wald, konnte man schon vereinzelt sehen, oder im Taunus sogar nicht nur vereinzelt, konnte man Altbuchen sehen, wo die Kronen mäßig bis stark aufgelichtet waren im Sommer. Also das ist tatsächlich ein Geschehen, das inzwischen sehr, sehr deutlich sichtbar wird, muss ich sagen. Damit würde ich sagen, kommen wir zum Ende der Folge. Es regnet gerade hier und ich hoffe, dass das Jahr 2021 etwas feuchter wird, dass sich die Buchen hoffentlich etwas erholen können. Und wir sind sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Auch im Hinblick auf den Klimawandel, der mit stärkeren Dürrephasen prognostiziert einhergehen soll. Und es bleibt spannend, was die Buche angeht, auf jeden Fall. Okay, Markus, Schlusswort? Irgendwas?
So, im Augenblick, es ist Mai, wunderschön, die Buchenwälder anzuschauen. Und man sieht auch, dass viele unserer Buchenwälder zum Glück noch relativ vital sind. Und ich hoffe ja, dass die Buche uns noch lange, lange erhalten bleibt und sich von vielen dieser Schäden wieder regenerieren kann, auch wenn einige Bäume definitiv nicht mehr am Leben bleiben werden.
Ja, in der nächsten Folge werden wir ein bisschen berichten über neuartige Pilze und Pilzerkrankungen im Wald, die in der AFZ von Schweizer Seite gemeldet wurden. Das ist ein ganz spannendes Thema und wir freuen uns drauf, da in der nächsten Folge drüber zu sprechen. Dann viele Grüße von mir.
Und auch von mir. Tschüss.
Ciao.